Und wir sind froh darüber, was wir haben und was uns möglich ist. Und das ist das, worauf wir uns konzentrieren. Was für ein starkes Bild immer, dass der Vorhang zerrissen ist. Der Zugang ist offen. Und dass Sünde und Tod, wie heißt es denn weiter? Schweigen vor ihm, ja. Das heißt, er hat es getragen. Sie haben kein Recht mehr zu sprechen. Ist das nicht cool? Ich weiß nicht, wie oft Satan versucht, so in dich hinein zu sprechen. Lügen, vergangene Sünden, Fehler, die man so gemacht hat. Und einfach so diese ganze Trouble, in dem wir gerade leben. Aber vor Jesus Christus muss es buchstäblich seine Klappe halten. Es hat keine Worte mit Bestand mehr. Ohne Wirkung, genau. Worte ohne Wirkung, sie wirken nicht mehr. Also vielleicht könnt ihr euch, ich habe mal ein Bild gelesen, so wie jemand damit umgeht, das fand ich recht cool. Stellt euch das mal so vor, wie wenn ihr durchlässig wärt für Lügen. Also wie wenn ihr buchstäblich keinen Widerstand mehr leistet. Ja, wie wenn es gar nichts mehr mit euch macht. Ja, eine Lüge kommt, wie auch immer die aussieht. Ich meine, die meisten haben ja so ihre Bereiche, wo sie besonders getriggert werden, also besonders anfällig werden, wo sie empfindlicher sind, wenn so eine Lüge auftaucht, wie jetzt zum Beispiel der andere, wo es ein ganz anderer Bereich betrifft. Wisst ihr, was ich meine? Und stell dir mal vor, diesen Bereich, wo du besonders getriggert oder am ehesten getriggert wirst, also wo du am empfindlichsten bist, am empfänglichsten bist für eine Lüge, dass du schlichtweg durchlässig wirst dafür. Finde ich ein starkes Bild. Die Lüge kommt, fließt durch, ohne dass sie irgendwas mit dir macht. Cool, oder? Das ist doch wirklich ein starkes Bild, wow. Das lese ich aber allerdings nicht in der Bibel. Aber Jesus hat oft Bilder verwendet, die für die Menschen einfach griffig waren. Ja, mit denen sie was anfangen konnten. Und ich finde, das gehört auch dazu, sich etwas bildhaft vorzustellen. Wisst ihr, der Tod von Jesus, der ja dann tatsächlich genau das auslöst, dass der Vorhang zerrissen wurde, der Tod von Jesus erreichte seinen absoluten Höhepunkt, als Jesus welche letzten Worte sprach? Es ist vollbracht. Nelly, du hast auch recht, vergib mir, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und danach kommt, es ist vollbracht. Ich hätte gerne, dass wir das alle mal gemeinsam sagen, aber flüstert es doch wenigstens mal, ja, so, dass man wenigstens mal ein bisschen Beteiligung. Es ist vollbracht. Es ist so ein schwammiger Bereich, von dem her, ob wir jetzt gemeinsam reden dürfen, weiß ich nicht. Macht nichts. Es ist vollbracht. Wenn, dann tun wir es mit unserer inneren Überzeugung. Aber was genau ist denn vollbracht? Die Antwort liegt darin, nicht nur zu verstehen, was Jesus für uns getan hat, sondern auch, was er dem Teufel angetan hat. Und das möchte ich mit euch heute Morgen so ein bisschen aufdröseln. Jesus hat zweimal die Jünger mit einem Auftrag entlassen, in die Welt geschickt. Markus 16, Vers 15 lesen wir, da sagte Jesus zu seinen Jüngern, geht in die ganze Welt, verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Das hat Jesus gesagt und an anderer Stelle in Matthäus 28, da heißt es so, geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und den Heiligen Geist. Und lehrt sie halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Oh, wow. Allein dieser letzte Part. Ich bin euer Emmanuel. So ist er geboren Und so hinterlässt er seine Jünger. Ich bin bei euch alle Tage. Jesus ist bei dir, jeden Tag. Wow. Egal, wo du hingehst, ist Jesus mit dir. Immanuel ist mit dir. Aber ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Das sind zwei unterschiedliche Missionsbefehle mit unterschiedlichen Schwerpunkten, Ausrichtungen. Ja, in Matthäus 28 sagt Jesus nämlich nicht, dass wir Jünger in allen Nationen machen sollen, wie das in Markus heißt, ja, verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium, sondern hier heißt es, dass wir alle Nationen zu Jüngern machen sollen. Ist euch das schon mal aufgefallen? Also macht nicht Jünger in allen Nationen, sondern macht alle Nationen zu Jüngern. Na, das hört sich doch schon mal ganz anders an, oder? Ist dir das bewusst geworden? Vorher schon mal? Seht mal, ich glaube, dass die Gemeinde, also die Christen und die einzelnen Ekklesias, die sich immer mehr zu zweit und zu dritt bilden, zusammentun und ihren Auftrag leben, dass sie wirklich gerade auch in den letzten Jahrzehnten wirklich stark darin geworden ist, gut darin geworden ist, Menschen zum Glauben zu führen. Und das ist auch echt gut. Das ist Jesu Auftrag an uns. Aber trotz der großen Anzahl an Gläubigen werden, wenn überhaupt, nur sehr wenige Nationen zu Jüngern gemacht. Das lasse ich jetzt doch mal so ein bisschen sacken. Von welcher Nation hast du gehört, dass sie sich wirklich bekehrt hat? Um das mal buchstäblich zu sagen. Eine Nation, die wirklich umgekehrt ist, als komplettes Volk umgekehrt ist, zu Jesus gekommen ist, als Erlösung nicht nur als einzelne Geschöpfe erlebt haben, sondern als ganze Nation Erlösung erleben. Ganz neuer Gedanke für uns, oder? Seht mal, die Gemeinde, die war oder sie ist so sehr darauf bedacht, Jünger, also Menschen zu Jüngern zu machen, also Einzelpersonen. Aber ich glaube, dass Jesus hier bewusst ein zweites Element mit dazugenommen hat und was der Schlüssel ist, diesen großen Missionsbefehl auszuführen, nämlich dass wir unser Denken erweitern und hinkommen, zu unsere Nation anzusehen, Deutschland, unser deutsches Volk anzusehen und uns vorzustellen, diese Nation wird errettet. Übersteigt unsere Vorstellungskraft, oder? Ich gehe mal ein bisschen weiter, damit wir sehen, wie stark das in der Bibel verankert ist, wo wir vielleicht noch nie so entdeckt hatten. Ja. Seht mal, in Matthäus 28, Vers 18 steht: Jesus trat hinzu und redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Alle Macht ist wie viel Macht? Ja, da sind wir uns einig. Ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Im Himmel hat er die Autorität schon, auf jeden Fall. Da diskutieren wir nicht rum, oder? Die hatte er von Anfang an, so rum will ich das mal ausdrücken. Jesus hatte von Anfang an die Autorität im Himmel. Aber später richtet er seine Autorität auch auf Erden aus, oder auf, als er nämlich zum Lösegeld wurde für die Menschen. In 1. Timotheus 2, Vers 6 steht: Jesus hat sein Leben als Lösegeld gegeben für alle und hat damit zu der von Gott bestimmten Zeit den Beweis erbracht, dass Gott alle retten will. Das ist etwas, wo Jesus dabei war, seine Autorität auf Erden wiederherzustellen. Und es betrifft jeden Einzelnen. In Lukas 19, Vers 10 erweitert er das. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Alles, was verloren ist, will Jesus erretten. Sind wir uns da einig? Das steht hier. Ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Also nicht nur einzelne Individuen, einzelne Menschen, sondern alles, was in irgendeiner Art und Weise verloren ging, will Jesus retten. Sind wir uns da einig? Also wenn in der Bibel alles steht, glaube ich, dass alles gemeint ist. Und nicht nur einzelne Dinge. Um mal die komplette Dimension vielleicht noch mehr greifbar zu machen, für uns sichtbar zu machen, was denn alles verloren gegangen ist, da müssen wir mal in den Garten Eden reingucken. Weil hier ist ja dieses Verlorengehen geschehen. Also der Verlust ist ja hier passiert im Garten Eden. Ja? Und was ging denn da verloren? Die Beziehung vor allen Dingen, die Beziehung zu unserem himmlischen Vater, vor allen Dingen die ewige Bestimmung des Menschen, weil plötzlich Sünde in das Leben der Menschen kam oder sie haben die Sünde eingeladen und Sünde bedeutet Trennung von Gott und Mensch. Als zweites ist verloren gegangen die Beziehung von Mann und Frau ist plötzlich schwierig geworden. Auch das hat seinen Ursprung im Garten Eden mit dem Sündenfall. Müsst ihr mal durchlesen. Gehe ich jetzt nicht näher darauf ein, weil das nicht mein Thema ist. Als drittes ging aber auch der Lebensraum verloren, den der Garten Eden darstellte. Sie sind herausgeschmissen worden aus diesem Lebensraum vom Eden, also diesen Lebensraum, den die Menschen damals, also Adam und Eva, von Gott geschenkt bekommen hatten. Und Lebensraum ist etwas, wo verschiedene Bestandteile enthält. Ein Lebensraum an sich, wir befinden uns in einem Lebensraum. Und dieser Lebensraum beinhaltet zum Beispiel die Wirtschaft. Unser Lebensraum beinhaltet die Bildung. Unser Lebensraum beinhaltet natürlich auch die Regierung. Und genau diese drei Arten, durch die das Leben einer Stadt, einer Nation fließt, die sind durch die Sünde im Sündenfall oder durch den Sündenfall in Mitleidenschaft gezogen worden. Zum einen, die Wirtschaft ging verloren. Im Garten Eden gab es reichlich Obst. Also da war die Fülle, die Menschen einfach nur nehmen brauchten. Das war verloren gegangen. Im Schweiße ihres Angesichts mussten sie nun arbeiten für ihren Lebensraum namens Wirtschaft. Also das ging verloren. Die Bildung wurde beschädigt. Wisst ihr, was die Bildung damals im Garten Eden war? Die Bildung bestand daraus, dass Gott in der Kühle des Abends kam, um seine Geschöpfe zu sehen, sie zu unterweisen, sie zu lehren. Das ging verloren. Genauso die Regierung. Plötzlich kam Rebellion in die Welt. Wenig später schon gab es den ersten Mord. Zieht sich durch die gesamte Gesellschaft. Ich meine, wir wissen, es ist für uns ganz klar, dass Jesus starb, um die Menschen zu erlösen und in die Beziehung mit Gott wieder hineinzubringen. Aber, und diese Frage stellen wir uns vielleicht jetzt zum ersten Mal, ist Jesus vielleicht für mehr gestorben als für die Seelen der Menschen? Könnte es sein, dass es sogar darüber hinausgeht, die Wirkung dessen, was Jesus getan hat, also der Einflussbereich, als er rief, es ist vollbracht. Was genau ist denn da vollbracht worden? Fertiggestellt heißt es ja. Es ist jetzt fertig. Es ist jetzt da. Seht mal, interessant ist, dass der Textzusammenhang die Rettung dieses Mannes namens Zachäus war. Verachtet. Sein Ruf war wirklich hinüber. Und es ist, ich glaube, letzte oder vorletzte Predigt auch über ihn gesprochen. Es ist so interessant, dass dieser Zachäus als geldgierige Person plötzlich erhebliche Teile seines Vermögens weggibt. Wie ist das möglich? 50% gibt er den Armen und erstattet alle betrogene Gelder. Wie oft? Viermal. Hey, ihr seid echt gut. Solche Details tue ich mir meistens eher schwer, die auch noch zu behalten. Da muss ich dann doch nochmal nachlesen, weil es zweifach, dreifach, vierfach. Vierfach erstattet er das. Wie ist das möglich? Warum sollte ein Sünder von dieser Statur, ja, etwas in dieser Größenordnung tun? Und Jesus sagt es ganz klar, warum. Der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Durch die Begegnung mit Jesus ist diese Person, damit seine Familie und sein ganzes Haus völlig verändert worden, erlöst worden. Leute, und noch was, der Begriff Haus in biblischen Tagen umfasste nicht nur die Familie, sondern sogar die Arbeit. Da fand auch die Arbeit statt. Stichwort Home Office. Könnte das sein, dass es vielleicht back to the roots, zurück zu den Wurzeln ist? Kleiner Scherz. Aber auch also sein Haus fand Erlösung, bezeichnet hier nicht nur die Familie, die Kinder, weiß nicht, hat er ja vielleicht schon Enkel, sondern auch die ganze, dass sein Arbeitsumfeld wurde dadurch erlöst. Es kam Erlösung hinein. Ja, je nachdem, was er für ein Anwesen hatte, was da auch für eine Ökonomie im Gang war, ein Wirtschaftssystem. Genau. Das ist in diesem Wort Haus mit drin. Und sie erleben Erlösung. Also, ihr merkt schon, so langsam öffnet Gott immer mehr den Blick, nicht nur auf einzelne Menschen, sondern dass sich das ausweitet. Wirklich, wirklich regelrecht ausweitet. Dieser Blick, was alles erlöst werden kann, darf, soll und auch wird mit Jesus. Paulus erklärt diesen Bereich der Erlösung in seinem Brief an die Kolosser. Kolosser 1, Vers 19 bis 20. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Also diese Begriffe von das ganze Universum, wow. Das soll erlöst werden. Es beinhaltet so viel. Durch ihn, heißt es in Epheser 1, Vers 7, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Verfehlungen vergeben. Darin wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Und dann heißt es weiter in Vers 10, unter ihm, Christus, dem Haupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden. Das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Hey, hier geschieht ein Einswerden von der Atmosphäre des Himmels mit der Atmosphäre des Natürlichen auf allen Ebenen. Stellt euch das mal vor. Hey, das sprengt echt unseren Horizont, oder? Und ich glaube, dass Gott genau das in dieser Zeit tut. Er sprengt unseren Horizont, dass es nicht nur um die Erlösung von einzelnen Menschen geht, sondern von Firmen, von der Ökonomie, von den ganzen Bereichen unseres Lebensraums. Zwischendurch wäre ein Amen mal ganz gut, falls ihr dem wirklich zustimmt, was ich hier sage. Ansonsten schweigt für immer. Ich muss manchmal so ein bisschen Lockerheit freisetzen. Jesus bezahlte den Preis, um alles zu erlösen. Ich glaube tatsächlich, dass Jesu Blut so kostbar ist, dass der Preis, den er bezahlt hat, so hoch ist, dass er nicht nur die Erlösung von einzelnen Menschen beinhaltet, sondern auch wiederherstellt, was im Garten Eden verloren gegangen ist. Offenbarung 21 heißt es, die Völker, ja, es ist nicht die Menschen, die Völker werden in dem Licht leben, das von der Stadt ausgeht, und von überall auf der Erde werden die Könige kommen und ihren Reichtum in die Stadt bringen. Also Könige, Herrscher, die an der Spitze ihrer Nation marschieren und kommen werden. Und dann heißt es weiter, Zutritt haben nur die, die im Lebensbuch des Lammes eingetragen werden. Also da war die Rede von Nationen, Leute, nicht von den Menschen. Und auch Matthäus 25, da ist mein Abschnitt überschrieben mit das Gericht über die Völker. Und dann heißt es, ab Vers 31, wenn der Menschensohn in seine Herrlichkeit kommen wird und mit ihm alle Engel, dann wird er in königlichem Glanz auf seinen Thron Platz nehmen. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird sie in zwei Gruppen teilen. Leute, wir haben das oft nur auf die Menschen bezogen, oder? Hier steht aber, er wird die Völker teilen in zwei Gruppen. Dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet, nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Dann wird er zu denen auf der linken Seite sagen, geht weg von mir, ihr seid verflucht, geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Können wir uns vorstellen, dass Jesus uns und unserem Haus Erlösung bringt und dass diese Erlösung sich ausweitet auf ganze Städte und Nationen? Oh Gott, spreng unsere Vorstellungskraft. Spreng unsere Vorstellungskraft. Wow. Deswegen brauchen wir ein Verständnis darüber, wie vollkommen die Erlösung ist, die Jesus am Kreuz vollbracht hat. Kolosser 2, Vers 13 steht, früher wart ihr unbeschnitten, denn eure Schuld trennte euch von Gott. In seinen Augen wart ihr tot, aber er hat euch mit Christus lebendig gemacht und die Schuld vergeben. Jesus hat vergeben. Jesus hat sogar denen vergeben, die ihn grausam auch verletzt haben, unschuldig verurteilt haben, ihm qualvolle Schmerzen zugefügt haben. Daran sehen wir, wie riesig die Gnade ist. Alles übersteigend. Wow! Diese Gnade, die ist größer als alles, was Menschen jemals tun könnten. Habt ihr auch dazu einen Amen? Es ist tatsächlich so. Jesus hat es für uns getan. Aber er hat auch etwas gegen den Teufel getan. Nicht nur für uns hat er etwas getan, sondern auch etwas dem Teufel angetan. Und diese Dimension müssen wir auch verstehen. Früher war der unbeschnitten, ich habe das schon gelesen, dann lese ich mal gleich weiter. Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, eingelöst und auf ewig vernichtet, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Auf diese Weise wurden die finsteren dämonischen Mächte entmachtet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Hier wird der Teufel skizziert als Ankläger, der ein schriftliches Dekret in der Hand hält, namens Schuldschein, und Jesus vorhielt, wahrscheinlich noch auf dem Weg nach Golgatha. Hier siehst du, du gehörst nicht mir, weil du bist sündlos. Aber alle Menschen, von Adam und Eva angefangen, alle Menschen bis jetzt mit allen möglichen Babys, weil nämlich dein Vater hat es selber festgelegt, dass, Moment, wo bin ich jetzt eigentlich? Ja, genau, dass die Seele, die sündigt, wird mit Sicherheit sterben. Das hat dein Vater festgelegt. Jeder ist sündig, deshalb hier ist der Schuldschein. Und das ist meine Waffe gegen dich. Und weißt du was, selbst deine Mutter ist schuldig. Ich glaube wirklich, dass Satan das Leben dem Jesus noch mal schwerer gemacht hat auf diesen Gang zum Kreuz, glaube ich. Der nutzt doch alle möglichen und unmöglichen Möglichkeiten, oder? Einem das Leben schwer zu machen. Bis hin zu dem Punkt, wo Jesus sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich möchte nicht wissen, was Satan in diesem Moment noch alles ausgekippt hat. An Triumph und an was weiß ich was, was er dem Jesus noch vor Augen geführt hat, an was er tatsächlich auch war, bis zu dem Moment war, ja, dass Satan wirklich jede Seele gehören sollte, die gesündigt hat. Aber dann kam der Moment. Und ja, auch das stelle ich mir wieder so vor, dass Satan immer näher kommt, immer näher zu Jesus, aber durch diesen Tod am Kreuz nimmt Jesus den Schuldschein dem Satan weg und nagelt ihn mit ans Kreuz, besiegelt nicht nur mit Tinte, sondern mit Blut und sagt, ja, danke Jesus! Und dann sagt, es ist vollbracht. Wie muss Satan in diesem Moment ausgesehen haben? Ja. Besiegt. Er wurde mit seinen Dämonen öffentlich zur Schau gestellt, entblößt, als der Verlierer. Oh, Jesus. Entschuldigung. Wenn sich einfach so auch echt reinbegibt in diese Situation, wird einem nochmal bewusster, ja, was Jesus getan hat. Aber nicht nur, was Jesus getan hat als Endergebnis, sondern der Weg dorthin, was ihm das gekostet hat. Das auszuhalten, aber nicht klein beigab. Seht mal, alles andere, was das Erlösungswerk Jesu in irgendeiner Art und Weise schmälern würde, ist eine satanische Verblendung. Alles, was ausklammern würde, die diese Erlösung nicht betrifft, ist satanische Verblendung. Sie soll uns daran hindern, den Umfang von dem, was Jesus getan hat am Kreuz, nicht vollständig erfassen zu können. Und Leute, es ist schon mal passiert. Paulus muss an die Galater Folgendes schreiben. Ach, ihr unverständigen Galater, in wessen Bann seid ihr nur geraten? Jesus Christus, der Gekreuzigte, wurde euch doch mit aller Deutlichkeit vor Augen gestellt. Heute wird man sagen, was seid ihr so doof? Macht doch mal die Augen auf. Wieso habt ihr euch verblenden lassen? Wieso erkennt ihr das ganze Werk Jesu nicht an? Habt ihr vergessen, was es bedeutet, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und was für eine Auswirkung das hat? Wieso habt ihr euch verblenden lassen? Aber es muss ja nicht nochmal passieren, oder? Ja, dass Menschen sich hier blenden lassen. Oh, das ist echt mein Gebet, dass wir eine Schau bekommen. So eine kraftvolle Schau von dem gekreuzigten Jesus Christus. Ich glaube, dass dieses Es ist vollbracht von Jesus kein qualvolles Keuchen, es ist vollbracht, war, sondern dass es ein triumphaler Schrei war in die ganze Welt hinein. Es ist vollbracht! Das glaube ich wirklich. Und dadurch Satan und seine Dämonen bloßgestellt wurden. Wirklich bloßgestellt. Gott weiß es, dass er bloßgestellt wurde, der Satan. Jesus weiß es. Der Teufel weiß es auch. Aber weißt es du? Weiß ich es? Wissen wir es? Die Erlösung von allem, was verloren ging. Und das bezieht die Menschen mit ein, und dazu haben wir ein Ja und Amen und das leben wir. Das bezieht die Unternehmen ein, das bezieht die Bildung ein, das bezieht die Regierung ein. Alles, was verloren gegangen ist im Garten Eden, wird wiedergefunden, erlöst werden. Es gibt nichts, was der Teufel tun kann, um das umzukehren. Alle Macht, all diese Macht und Herrlichkeit will ich dir geben. Denn mir ist alles übergeben und ich gebe es, wem es will. Wisst ihr, wer das ausgesprochen hat? Satan. Satan hat Jesus vor seinem Kreuz schon alles angeboten. Jesus hätte einfach nur darauf eingehen müssen. Und es wäre alles wiederhergestellt geworden. Zumindest laut der Lüge von Satan. Und in dem Moment, wo Jesus in der Wüste ist, da korrigiert Jesus den Satan nicht. Er sagt nicht zu Satan, das stimmt doch gar nicht, dass dir alles gehört. Er lässt es so stehen, weil es zu dem damaligen Zeitpunkt auch noch real war. Es war die Tatsache. Weil alles unter der Sünde stand, gehörte tatsächlich dem Teufel alles. Aber am Kreuz bezahlt Jesus den Preis, um das zu erlösen, was Gottes ersten Kindern und ihr Nachkommen weggenommen wurde. Jesus wurde dafür ihr Lösegeld. Das müssen wir verstehen. Er gab sich hin und sein Blut war Preis genug, um all das zu zahlen. Und deshalb sagt Gott, zuallererst meine ich zu Jesus, Psalm 2, Vers 8, fordere von mir und ich will dir, wisst ihr, was heute geht? Was zum Erbe geben? Fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben und die Enden der Erde zum Besitztum. Und zu diesem Zweck erlöste Jesus die Nationen mit diesem Es ist vollbracht. Und deshalb konnte ab da Jesus tatsächlich sagen, mir ist gegeben alle Macht im Himmel wie auf Erden. Damals in der Wüste konnte er es noch nicht sagen. Die Autorität, alle, die Macht im Himmel hatte er da schon. Das ganze Leben lang. Aber noch nicht auf Erden. Aber ab dem Moment, nach dem Tod am Kreuz, nach der Erlösung, da konnte Jesus sagen, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden, wow. Die Autorität über die Königreiche hier auf der Erde, über wir hier über Deutschland, ja, ist die Frucht dessen, was Jesus dem Teufel damals am Kreuz angetan hat. Und Leute, versteht ihr, um was es mir heute geht? Ey, die Erlösung von Menschen ist so wunderbar. Wow, ein Einschnitt in die Menschheitsgeschichte, Wiederherstellung unserer Beziehung zu Gott. Hey, ich will das in keinster Weise schmälern, sondern das Gegenteil. Es ist sogar nicht alles, was Jesus durch sein Blut vollbracht hat. Es geht sogar um die Erlösung von Nationen. Und in dieser Autorität sollen wir gehen, Nationen zu Jüngern zu machen. Ich weiß, es sprengt unseren Horizont. Unsere Nation zu sehen, Deutschland als Nation zu sehen, die an der rechten Seite von Jesus steht und wo Jesus sagt, geht mit mir in mein Reich. Können wir uns das vorstellen? Ich glaube, dass Gott möchte, dass wir zumindest anfangen, es uns vorzustellen. Und so sagt Gott nun zu uns, fordert von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben und die Enden der Erde zum Besitztum. Und deshalb geht der Missionsbefehl eben noch einen Schritt weiter über das zu Jüngern machen von einzelnen Menschen, geht er dahin, Nationen zurückzugewinnen, dass er sie erlösen kann. Leute, das ist meine Message für heute. Was machen wir damit? Ich kann es mir nicht vorstellen. Echt, ich sage es euch ganz ehrlich. Ich kann mir im Moment noch nicht vorstellen, dass unsere Nation zu denen an der rechten Seite gehören. Die erlöst werden, die als komplette Nation wirklich aufgenommen werden in sein Reich. Aber ist es eine Entschuldigung dafür, dass ich es dann dabei belasse? Dass ich es mir nicht vorstellen kann? Ist es dann tatsächlich der Schlusspunkt, dass ich mich weiterhin nur um die Menschen um mich herum kümmere, dass die zu Jesus finden werden? Ich glaube, das würde dem, was Jesus am Kreuz aushalten musste, nicht genügend Rechnung tragen. Ich glaube tatsächlich, dass es meine Verantwortung ist, unsere Verantwortung ist, unsere Nation als erlöst uns zumindest schon mal anfangen vorzustellen. Weil wenn wir uns etwas nie vorstellen können, dann werden wir auch nie uns die Nation von Jesus einfordern. Versteht ihr, was ich meine? Man betet dann vielleicht dieses Gebet mal, ja, ich fordere Deutschland von dir. Und man meint es auch ernst, aber man kann es sich nicht vorstellen. Aber letztendlich steckt dahinter, dass wir das, was Jesus am Kreuz getan hat, nicht allumfassend begriffen haben. Das ist unser allererster Schritt, dass wir in unserem Hirn wieder ein Stück weitergehen und wirklich begreifen, Jesus, du bist für Menschen gestorben, aber auch für Nationen. Und alles, was verloren gegangen ist, möchtest du erretten. Alles, was verloren gegangen ist. Haben wir dazu ein Amen? Jesus möchte alles, was verloren gegangen ist, retten, finden. Unser Bildungssystem, unsere Regierung, unsere Wirtschaft. Mehr denn je sehen wir das in der heutigen Zeit, wo mehr denn je Lücken sich offenbaren, Begrenztheit offenbaren. Lass uns mal aufstehen, bitte. Ich habe keine Ahnung, wie wir jetzt beten sollen, damit es auch jetzt schon ergriffen wird. Aber es ist vielleicht auch gar nicht noch nicht der Punkt. Hier, ich weiß, dass hier ein Umdenken nötig ist von uns Gläubigen. Und es ist ein Prozess. Aber es würde vielleicht heute schon mal genügend sein. Und genau das bete ich zu dir, Gott. Vater, lass uns begreifen, was dein Sohn getan hat. Du kannst es in eigenen Worten selber für dich beten. Ja? Vater, lass mich begreifen, wie dieses Erlösungswerk aussieht und auf was es sich auswirken soll. Vater, lass mich begreifen, zu was du deinen Sohn alles gesandt hast, es zu erlösen. Jesus, wir ehren dich für diesen Weg, den du gegangen bist. Jesus, und ich bete, dass wir eine Offenbarung dieser Kraft, die in deinem Blut steckt, bekommen, noch mehr bekommen, Herr. Und dass wir dein Werk, Menschen zu erlösen, aber auch Nationen zu erlösen, wirklich zu erlösen, wirklich Nationen zu erlösen, Herr. Gott, mach es zu unserem Anliegen. Gott, es ist mir ein Wunsch, dass wir hier unsere Autorität, unseren Auftrag auch entdecken. Wir haben ihn schon entdeckt, was Menschen anbelangt. Aber Herr, wo wir das noch nicht begriffen haben und noch nicht getan haben, vergib uns. Und obwohl wir vielleicht im Hier und Jetzt noch nicht wissen, was es bedeutet konkret, wie wir es tun und. Aber Gott, auch hier brauchst du unser Ja und unsere Einwilligung. Du wirst es nicht über unseren Köpfen hinweg tun, sondern du gebrauchst deine Kinder darin, sich die Erde untertan zu machen. Ja, und deshalb möchten wir auch an dieser Stelle, auch wenn wir noch nicht wissen, wie das genau konkret aussieht, dir unsere Zustimmung geben. Ja, Herr. Ja, Herr. Wenn du dazu ein Ja hast, dann sag ja, Herr. Ja, Herr. Danke, Gott. Amen. Amen.